HR3, der Gast des Tages, Sven Plöger, Wettermoderator, Klimaexperte und begeisterter Hobbyflieger.
Guten Morgen, lieber Sven Plöger.
Ja, grüß dich, Bärbel. Schönen guten Morgen. Hallo.
Ja, ich freue mich, dass wir den Sonntagmorgen heute gemeinsam bestreiten. Aber du bist ja nicht nur der Mann, der hier in die Lüfte geht, sondern ich habe gerade in unserem Vorgespräch gehört, du bist auch der Mann, der durch alle Türen durchkommt. Wo sitzt du denn eigentlich?
Ich sitze, Bärbel, das ist ganz toll. Ich sitze am Rand vom Fernsehstudio, haben wir hier in München ein kleines Radiostudio. Aber alle Türen sind so Sicherheitstüren. Und ich habe so einen kleinen Chip, den halte ich davor. Und dann geht das wie ein Raumschiff Enterprise. Die Tür, ja, ich muss selbst mit Muskelkraft die Tür aufdrücken, aber die macht dann so Klick und dann kann ich durch.
Und jetzt sitzt du in so einem ganz, ganz kleinen Räumchen. Bist du denn gut versorgt mit Kaffee und Zeitungen, dass du schön wach hier in diesen Sonntagmorgen kommst, oder muss ich mir da Sorgen machen?
Nein, A, du musst dir keine Sorgen machen, B, ich bin wach, C, ich habe noch keinen Kaffee, weil ich heute Morgen Selbstversorger bin. Also ich werde nachher, wenn wir ein schönes, langes Musikstück mal haben, und wir haben ja viel schöne Musik in HR3 in deiner Sendung, dann renne ich mal raus an unseren wunderbaren Kaffeeautomaten. Oh, was da rauskommt.
Sag mal, und wirst du denn die Gelegenheit haben, auf dem Weg zum Kaffeeautomaten ein bisschen Frühlingsluft zu schnuppern? Denn wir hatten in der ersten Stunde dieses Thema Frühling, ja? Und meteorologisch, und wenn du schon da bist als Meteorologe, ist ja seit ein paar Tagen Frühling, ja? Ist das eine spannende Jahreszeit für dich?
Ja, sagen wir mal so, ich bin überhaupt glücklich, dass wir Jahreszeiten haben. Also dieser Wechsel der Jahreszeiten, der ist was Tolles, weil man immer ganz andere Bedingungen in der Atmosphäre hat. Also wenn man in den Tropen lebt, ist jeder Tag gleich. Wenn man meinetwegen in der Arktis oder Antarktis lebt, was weniger Menschen tun, ist auch jeder Tag gleich. Frühling ist was Tolles, es wird wieder warm. Wir hatten letzte Woche schon, allerdings nicht in Hessen, sondern in Baden-Württemberg, die 20-Grad-Marke gepackt.
Yes.
Und das Ganze war natürlich jetzt verbunden, also auch gerade in Hessen mit viel Nebel und Hochnebel. War schon eine etwas mühsame Geschichte, aber er kommt, er klopft an, und für unseren Biorhythmus ist das irgendwie gut. Ich freue mich immer dramatisch, wenn es dann wieder hell ist und ich draußen rumlaufen
kann. Merkst du das, ja?
Ja, ich merke das.
Ist auch bei dir, ja, mehr Serotonin, Dopaminausschüttung und weg mit den Schlafhormonen.
Ich weiß nicht, was da genau ausgeschüttet wird, aber irgendwas, was gut ist, wird ausgeschüttet. Ich bin jetzt auch wieder joggen gegangen, was ich im Winter immer ungern tue, weil man ja ausgleiten kann, aber
musst du nicht, Sven. Du siehst so schlank aus vor der Wetterkarte. Also
ja,
mach mal langsam.
Aussehen ist beim Fernsehen nicht alles. Also joggen ist schon kein Fehler und ein bisschen Körper bewegen. Und da ist Frühling einfach genial.
Sag mal, wir haben heute Morgen ein bisschen Zeit und steigen ein in dein Leben. Ja. Und das, schön, wie wir dich natürlich auch so ein bisschen kennen. Das, was dich begeistert. Alles rund ums Wetter natürlich. Wir wollen auch über den Klimawandel und über die Energiewende sprechen. Denn dein neues Buch beschäftigt sich genau mit diesen Themen, aber angefangen, das haben wir eben in deiner Kurzbiografie, hat das eigentlich schon ganz früh dein Interesse am Wetter. Was hat das mit diesem Blitzeinschlag zu tun? Erklär uns
ja,
das nochmal.
Ich hab, glaube ich, so ein Meteorologen-Gen. Ich weiß nicht, wie das vererbt wird, weil meine Eltern gar nicht meteorologisch spezielles Interesse gehabt haben. Aber ich habe schon von Kindesbeinen auf irgendwie immer in den Himmel geguckt, habe immer schon Wolken angeguckt, fand das faszinierend.
Du warst ein Träumer.
Wahrscheinlich. Ich habe nur, wenn es wirklich nötig war, geradeaus und nach unten geguckt, wenn ich mich mal geschämt habe, nach unten, geradeaus, wenn es nötig war, und sonst eben immer in die Wolken. Und dieses Gewitter, von dem du sprichst, ich war früher als Kind schon immer total begeistert, wenn abends, ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und hatte einen Balkon nach Westen, und von dort kamen ja gerne Gewitter, und wenn im Sommer Gewitter kamen, dann war der kleine Sven einfach die ganze Nacht auf, ob die Eltern das wollten oder nicht, tanzte und turnte auf dem Balkon rum und musste jeden Blitz, bis das Gewitter wirklich durchgezogen war, mitkriegen und beobachten und fasziniert sein. Und dann gab es mal, ich war noch ganz jung, 9 Jahre alt, wir hatten in der Schule im Sachkundeunterricht Wetter behandelt. Ich musste Temperatur täglich aufzeichnen, ich musste Regenmengen messen und in Millimeterpapier schreiben und habe das also gewissenhaft und begeistert getan. Und dann gab es in dem Herbst, also im Frühherbst 76, ein trockenes Jahr, gab es ein wahnsinnig kräftiges Gewitter und es schlug der Blitz in so ein Stromhäuschen ein. Das war hinter unserer Siedlung, war so ein Stromhäuschen, so ein Verteilerhäuschen. Es hat geknallt, sowas kannst du dir nicht vorstellen, Bärbel. Und dann machte es zock und einfach alle Lichter in der gesamten Siedlung waren aus. Draußen stank es irgendwie. Es war so faszinierend. Das war so wie Alchemie. Und ich habe gewusst, werde Meteorologe. Wobei ich Meteorologe weder buchstabieren noch sagen konnte. Aber ich wusste, werd was mit Wetter.
Und dann ist es ja auch kein Wunder, dass du Jahre später auf einem Extremwetterkongress im Bremerhaven zum besten Wettermoderator Deutschlands gewählt worden bist. Mit diesen Anfängen, Sven. Ich freue mich, dass du heute nicht direkt bei mir im Studio, aber live in Bayern sitzt. Also, bis gleich.
Ich bin gefühlt bei dir.
Ja, ich fühle es auch schon.
Sehr gut.
Ach, ich freue mich, dass Sven Plöger heute mein Gast des Tages ist. Wir haben gemeinsam in einem ARD-Quiz fast den Jackpot abgeräumt, lieber Sven. Wir wussten nicht ganz so genau, wo der Mandelkern liegt, aber...
Aber wir haben es nachher ja richtig
gut
gesagt.
Gut
das
gesagt.
Doofe war nur, unsere Gegner haben auch alles gut gesagt. Und da mussten wir uns den Gewinn teilen.
Ja.
Das war, glaube ich, irgendwie anders.
Das war in Ordnung. Und du bist ja in einer sehr spannenden, geradezu aufregenden Klimazone aufgewachsen in Bonn. Ja, wir haben es gerade gehört. Blitzeinschläge, die ganze Straßenzüge lahmlegen, Gewitter, die deinen Berufswunsch, dann doch Meteorologe zu werden, ganz massiv beeinflusst haben. Kannst du mir eigentlich sagen, warum Leute, wenn sie sich begegnen, so gerne übers Wetter reden?
Ich glaube, das ist einfach ein fantastisches Einstiegsthema, weil es gibt keinen, der kein Wetter erlebt und keinen, der keine Emotionen und Gefühle zum Wetter hätte. Und wenn man nicht so richtig weiß, mit einem vielleicht mäßig bekannten Menschen oder sogar unbekannten Menschen, ich denke nur, wenn man manchmal im Supermarkt an der Schlange steht und irgendwie so ein bisschen gelangweilt ist.
Ach, ist das kalt, Blick, haben wir es immer.
Ja,
oh, ist das kalt.
Blicke treffen sich und man kann ja dann nicht nur immer mit den Schultern zucken und dann sagt man immer, Mensch, ist es kalt, Mensch, ist es warm. Auf jeden Fall ist das Wetter immer verkehrt. Also wir sind eigentlich grundsätzlich unzufrieden. Ich rätsel immer noch über das Wetter, wo jeder sagt, das ist toll. Das habe ich noch nicht gefunden.
Aber komm, das passiert dir doch wahrscheinlich andauernd, dass du nach irgendwelchen Prognosen gefragt wirst, wenn du unterwegs bist, oder?
Ja, das gerne werde ich gefragt. Lustig ist aber auch besonders, wenn Menschen mir begegnen, wildfremde Menschen, die mir dann erklären, wie es Wetter wird. Das hat auch immer viel Feines und ist irgendwie charmant. Also klar, ich bin natürlich gezwungen, besonders oft über das Thema Wetter zu sprechen. Klar.
Magst du die Bezeichnung Wetterfrosch?
Habe ich überhaupt kein Problem mit. Also ich sehe ja auch ein bisschen froschartig aus. Ich habe mich an mein Spiegelbild gewöhnt.
Das
geht alles ganz gut.
Hallo, das würde ich jetzt massiv bestreiten.
Ja, welches Tier ist es denn dann? Nein, also ich muss sagen, ich habe damit überhaupt kein Problem. Es gibt nur in manchen Zusammenhängen, finde ich, die Notwendigkeit, auch mal wirklich den richtigen Titel genannt zu bekommen oder auch unterschrieben zu bekommen, je nachdem, ob es Fernsehen, Radio oder was auch immer ist oder Zeitung. Diplom-Meteorologe, das ist das, was ich wirklich bin. Ich habe also Meteorologie studiert. Da muss man immer aufpassen. Meteorologe, weil es gibt ganz viele Leute, die machen lustige Sachen draus. Ich war schon Meteorologe, obwohl ich mich mit den Teilen da oben gar nicht so auskenne, mit diesen Geschossen aus dem Weltall. Ich war schon Metrologe, obwohl ich überhaupt kein U-Bahn-Spezialist bin. Also das ist immer ganz lustig. Das Diplom, warum ist das manchmal wichtig? Weil der Begriff Meteorologe nicht rechtlich geschützt ist.
Aha.
Also wenn irgendjemand sagt, ich bin ein Meteorologe, dann ist er das, weil er das sagt. Aber das heißt noch lange nicht, dass er das studiert hat.
Das heißt, jeder kann sich so nennen? Jeder, der mal aus dem Fenster guckt und sich ein bisschen mit Wetter beschäftigt und auch auf Millimeterpapier Gewitter, Blitzeinschläge notiert?
Selbst diejenigen, die schlicht und einfach nie aus dem Fenster gucken, können das auch tun, weil es eben wirklich nicht geschützt ist. Natürlich, jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, wird dann mittelfristig auffallen, dass er keine Ahnung hat von dem Thema. Das heißt also, letztendlich wird auch keiner die Idee haben, sich so zu nennen. Ist aber möglich, wenn man Diplom davor setzt, ist es was anderes, weil dann braucht man ja ein Diplom.
Gut, aber nun gibt es ja immer diese ganzen Voraussagen, auf die wir uns ja verlassen und worauf du ja wahrscheinlich auch angesprochen wirst, wenn deine Freundin jetzt irgendwie mal segeln fahren. Sven, wie wird das Wetter?
Ja.
Was ist denn der Unterschied zwischen Prognosen und Trends? Kannst du mir das mal erklären?
Also Prognose ist, wenn ich wirklich für die nächsten Tage richtig sage, wie wird das Wetter? Also wenn ich für Hessen zum Beispiel heute sage, es hat viele Wolken und vielleicht gibt es am Nachmittag mal einen Schauer oder die Sonne kommt mal raus und dann ordne ich die Temperaturen ein, auch ein bisschen nach Höhenlage. Also wo du dir richtig vorstellen kannst, so wird das Wetter. Das geht so ungefähr 6, maximal 7 Tage, ein bisschen abhängig von der Wetterlage und ihrem Kompliziertheitsgrad, kann man das vorhersagen. Was darüber hinausgeht, nennen wir aus folgendem Grund Trend, weil es nämlich keine richtige Prognose mehr ist, die den Wetterablauf schildert, weil es aber noch Aussagen liefert. Es wird zum Beispiel innerhalb der nächsten 10 oder bis zu 15 Tage kann man das machen, dann ist auch mit dem Trend seriöserweise Schluss. Aber da sagt man, bis zu 10, bis zu 15 Tage wird es eher kälter oder eher wärmer und gibt auch zusätzlich noch die tatsächlich auch bestehenden großen Unsicherheiten an. Das ist dann nur noch eine Trendaussage. Wenn du richtig von mir wissen willst, boah, wann kommt die Sonne und ich kann mich schön braun werden lassen, dann ist das eine Wetterprognose.
Okay, aber ein Trend könnte jetzt sein, so Skiunterwäsche und so weiter können wir jetzt mal in den Keller packen oder auf den Dachboden, ne?
Das ist so ein klassischer Trend.
Oder würden wir uns da schon so weit aus dem Fenster lehnen?
Naja, Anfang März gehört kalt werden. Anfang März gehört da ja nicht mehr ganz so viel Mut zu, weil durch den höheren Sonnenstand wird es ja auch gerne dann wärmer. Trotzdem, Kälte und Kaltlufteinbrüche im März, der Winter geht ja nach dem Kalender, dieses Jahr hatten wir Schaltjahr, deswegen bis zum 20. März, Kälteeinbrüche im März oder im April oder gar noch Anfang Mai, die gibt es immer wieder. Da sind wir dann zwar manchmal wahnsinnig überrascht, aber diese Überraschung kommt hauptsächlich deswegen, weil man vergessen hat, dass das letztes, vorletztes oder so Jahr auch schon mal gewesen ist. Also das ist ganz normal, aber lange, lange Winterperioden mit Schnee bis ins Flachland, die sind im März schon sehr ungewöhnlich und in den nächsten Tagen auch nicht in Sicht.
Ach Sven, das Tolle an dir ist, du kannst uns wirklich alles immer so gut erklären. Das muss man wirklich mal sagen. Du bist jemand, der einem das, teilweise sind das ja auch sehr schwierige Begriffe, dann auch immer gut erklären kann. Darauf freue ich mich.
Erklärbär.
Du bist der Erklärbär, das sieht man auf deiner Homepage auch gleich ganz gut. Ja. Also, wir erklären gleich Cumulimbus,
Cumulonimbus. Das sieht sehr gut aus, wenn man das ausspricht. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich weiß, dass du sehr gut aussiehst, wenn du Cumulonimbus sagst.
Cumulonimbus.
Sehr schön.
Bis bald.
Es wird was.
Tschüss. Ich liebe noch.
Tschüss.
So, wir wissen ja, du bist der absolute Wolkengucker, Wolkenfan. Was ist denn für dich so faszinierend an diesen Luftmassen von Schäfchen, Wölkchen bis hin zu Cumulonimbus, Gewitterwolken, wenn die sich so am Himmel tummeln?
Ja, das ist diese Verschiedenheit. Also der Himmel sieht jeden Tag anders aus. Was es an Wolken alles gibt, ich bin so glücklich, dass ich kein Sahara-Bewohner geworden bin. Denn da ist ja im Wesentlichen blauer Himmel. Und bei uns haben wir die Jahreszeiten haben dann ganz unterschiedliche Wolkenformen und die berühmten konvektiven Wolkenformen, also die Wolken, die in die Höhe schnellen, weil unten die Wärme kommt oder oben die Kälte kommt. Beides funktioniert. Der Temperaturunterschied zwischen unten und oben ist immer wichtig. Dann saust die Wolke in die Höhe und der Cumulonimbus capillatus incus, wir haben ja eben schon mal
geübt.
Vor 10, 12 Minuten gemeinsam geübt, der Cumulonimbus capillatus incus. Cumulonimbus, also Cumulo ist die Haufenwolke, Nimbus, dass es regnen kann. Capillatus, diese haarigen Fasern am Rand, weil die Wolke im oberen Teil aus Eis besteht. Und Incus, der Amboss, die Ambossform. Die Wolke schießt in die Höhe und kann dann aber über die Tropopause nicht mehr drüber. Die Tropopause, das ist eine Schicht in etwa 12 Kilometer Höhe bei uns. Da endet das Wetter. Und wenn die Wolke von unten immer nachdrückt, aber oben nicht weiter hoch kann, dann muss sie auseinander. Und dann gibt es eben diese Ambossform. Und das ist natürlich die faszinierendste Wolke.
Was heißt das, da endet
Wolke.
Das Wetter? Dahinter ist dann kein Wetter mehr?
Darüber ist eigentlich kein Wettergeschehen mehr in dem Sinne, welches wir kennen. Denn darüber nimmt die Temperatur mit der Höhe nicht mehr ab. Achtung, jetzt kommt ein bisschen sonntags morgens Thermodramatik, also Thermodynamik.
Okay, warte, ich setze mich aufrecht hin. Okay.
Setz
Muss
mal
ich mitrechnen?
Hin.
Nein.
Concentration, ja, nimm mal Zettel und Stift und schreib mal Integralzeichen.
Habe ich doch alles schon heute Morgen ausgerechnet.
Ach, dann bist du ja durch, ja. Also, genau. Aber trotzdem, wenn, vielleicht ganz kurz, wenn die Temperatur mit der Höhe abnimmt und dann kommt wärmere Luft von unten, dann ist die gerne mal wärmer als die kältere Luft in der Umgebung. Wärmer ist leichter, geht weiter nach oben. Ab der Tropopause geht die Temperatur mit der Höhe nicht mehr zurück. Ein ausgelenktes Teilchen, was kälter wird, ist dann aber kälter als die Umgebung, ist schwerer und fällt zurück. Das heißt, weil dort eine sogenannte Isothermie ist, geht es nicht weiter hoch. Also in 12 Kilometer mit der Tropopause ist mit Wolken fertig. Also es gibt noch ein paar außergewöhnliche Wolken,
die
in der Stratosphäre stattfinden können. Das sind aber keine, die von unten kommen. Das ist eine etwas andere Generierung der Wolke. Aber diese klassischen Wolken, wie wir sie kennen, die enden dort und deswegen breitet die sich aus. Sieht natürlich unten total faszinierend aus, wenn es dann dunkel ist, wenn es gewittert, wenn es schüttet, wenn es stürmt.
Da kommt deine Leidenschaft.
Da ist ja was los. Ne?
Aber
ja,
wenn ich jetzt auf so einer Löwenzahnwiese jetzt im Frühling liege und schaue mir die Wolken an, die nicht höher können und sich dann so ein bisschen breiter ziehen, wie du mir ja gerade gesagt hast, wie schnell sind die denn da oben?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt vom Wind ab. Es gibt sogar richtig windstille Tage. Da kann es selbst da oben dazu kommen, dass die fast gar nicht bewegt ist. Wenn du bei einem solchen Amboss in der Höhe von so einer entfernt seienden Gewitterwolke, weil du ja noch in der Wiese liegst und dir sagst, mir soll nichts passieren, also gehst du weg, wenn die näher kommt, aber wenn sie weit weg ist und du siehst, dass dieser Amboss in eine Richtung verzerrt ist, also in eine Richtung will, dann weißt du, da oben ist relativ viel Wind. Und die Windgeschwindigkeiten in der Höhe, wo ja auch unsere Flugzeuge fliegen, unsere Jets, wenn wir verreisen, dann sind wir ja gern 10 Kilometer hoch, da kann das mal 180, 190 Knoten werden. Also Knoten ist immer Seemeile pro Stunde und man muss mal 2 minus 10% nehmen. Mach mal 200 mal 2 minus 10%, dann ist das 360. Also es geht da oben mühelos über 300 Kilometer pro Stunde und insofern, wenn das so ist, dann sind die Wolken schon sehr verzerrt optisch.
Und wenn wir jetzt nochmal die Nachrichten jetzt des Wochenendes anschauen, dann war ja gerade in Amerika wieder einiges los. Das scheint ja sowieso eine Region zu sein, in der einfach wettermäßig ganz viel passiert. Also es gab eine Reihe von verheerenden Tornados in, ich glaube, 5 US-Bundesstaaten war es das, mit leider auch ganz vielen Toten. Das ist dann natürlich etwas, wo ihr als Meteorologen auch nochmal ein ganz genaues Auge drauf werft.
Ja, und das ist ein ganz anderes Auge natürlich als das, was mit der Freude am Wettergeschehen zusammenhängt, sondern hier geht es ganz klar um Warnungen. Es geht darum, präzise Warnungen zu machen für die Bevölkerung. Das ist ein ganz ernsthaftes Thema, da ist dann alles Lustige mal weg und da geht es einfach darum, wie kann ich gut und sachlich richtig und schnell und zeitnah informieren. In den USA, diese Tornados, die können deswegen so kräftig werden, weil die USA keine Alpen haben. Das klingt im ersten Moment komisch, aber die Alpen sind ein Gebirge, was bei uns in Europa verhindert, dass ganz heiße Luft aus Süden mit ganz kalter Luft aus Norden zusammenprallen kann,
so eine
weil die
Art
Alpen
Wellen,
dieses Gefüge... Genau, exakt. Das Gefüge wird gestört. Es gibt dann föhnige Verhältnisse und die verändern bestimmte Vorgänge in der Atmosphäre. In den USA fehlt das und deswegen können diese Luftmassen zusammenprallen. Ganz heiß und feucht mit ganz kalt und trocken. Und wenn du unten schwül, heiß und feucht hast, es ging jetzt bis fast 30 Grad schon hoch in den südwestlichen Staaten, also ein bisschen, in den südöstlichen Staaten der USA, also ein bisschen nordwestlich von Florida. In diesen Staaten ging es bis 30 Grad hoch und dann kam Luft mit Temperaturen unter 10 Grad. Das prallte zusammen. Oben kalt, trocken, unten warm, feucht. Dann die Drehbewegung drin, weil die Richtungen verschiedene sind, aus denen die Luftmassen kommen. Und bums, hat man eben so eine Tornado-Serie.
Und, dann eben
und das war jetzt, richtig, und das war jetzt für Anfang Mai, Anfang März natürlich wirklich schon auffällig früh. Der Mai ist so der Hauptmonat für die Tornados.
Also jetzt haben wir es registriert in den Nachrichten, natürlich eben auch dieses Ausmaß der Zerstörung und gerade mit diesen extremen Wetterbedingungen fallen natürlich auch viele Begriffe durcheinander. Da schaffen wir beide gleich mal ein bisschen Ordnung. Also du vor allen Dingen, das ist deine Aufgabe jetzt hier. Ne? Wir unterscheiden.
Du Klima.
Ich muss noch kurz meine Integralrechnung machen. Bis gleich, ja?
Ja, Volumenintegral.
Hab ich schon. Etwas, was mein Gast des Tages, Sven Plöger, genauso beschäftigt wie das Wetter, ist der Klimawandel. Es gibt ein neues Buch von ihm, Gute Aussichten für morgen, wie wir den Klimawandel bewältigen und die Energiewende schaffen können. Also das ist etwas in der Tat, was dich sehr bewegt. Ne?
Das ist in der Tat so. Vielleicht war der Auslöser für mich, also ich habe mich immer schon dafür interessiert, der Auslöser für mich war dann aber dieser ganz gewaltige Weihnachtssturm Lothar, den ich in der Schweiz erlebt habe, mit Wetterextremen und mit Windgeschwindigkeiten von 180 Kilometer pro Stunde am zweiten Weihnachtsfeiertag 99. War zwar persönlich für mich ein recht lustiges Erlebnis, aber es hat mich dann so im Nachgang
Was war denn daran
gebracht,
lustig bei so einem extremen Wettererlebnis?
Wir hatten Besuch, meine Frau und ich, und lebten damals noch in der Schweiz auf 1100 Meter und der Wind nahm zu und ich wusste, oh, da kommt jetzt ein ganz wildes Ereignis. Also wir hatten, wenn du
nicht
dir vorstellst,
der Besuch, sondern diese Wetterfront, meinst du, ne?
Diese Wetterfront kam auf uns zu. Der Besuch war ja schon da.
Ach so.
Also da hatte ich mich schon drauf eingestellt mit all dem, was da kommt. Aber es war so, wenn du dir überlegst, wenn in 3 Stunden so der Luftdruck 4, 5, 6 Hektopascal fällt, dann weißt du, oder 7, dann weißt du, da kommt ein richtiger Sturm. An dem Tag gab es über Frankreich mehr als 15 Hektopascal Druckfall und der Wind nahm zu. Das waren dann 120, 130, 140 Kilometer pro Stunde. Orkan. Die Holzhütte, in der wir wohnten, fing an, Geräusche zu machen, die sie normalerweise gar nicht macht. Das heißt, man war besorgt. Und dann habe ich das tatsächlich nachher meinem Besuch und meiner Frau vorgeschlagen. Wir machen das jetzt so, wie die Menschen in den USA. Wenn es zu Extremwetter kommt, dann muss man in Deckung gehen. Das heißt, man geht dann in den Keller. Problem, die Hütte hatte keinen richtigen Keller. Und das führte dazu, dass wir dann letztendlich in den kleinsten Raum gegangen sind. Und da hält man sich nicht so wahnsinnig oft und lange auf. Das war das
Platz
Gäste-WC.
Ist ja bekanntlich in der kleinsten Hütte. Das war ein sehr kleiner Raum. Noch kleiner als das Studio, in dem du jetzt gerade sitzt bei der Bavaria.
Das ist so. Aber überleg mal, zweiter Weihnachtsfeiertag, vier erwachsene Menschen und dann anderthalb Stunden im Gäste-WC. Das war schräg. Und in der Tat, hier bei der Bavaria, das Kabuff, wo ich jetzt sitze, ist dagegen noch groß. Ja.
Seid ihr noch befreundet mit den Leuten, mit denen ihr euch eingesperrt habt? Aber wir wollen über was Ernstes reden, denn dir liegt es wirklich am Herzen. Du hast gesagt, es geht dir darum, etwas zu erklären, was der Klimawandel überhaupt ist. Warum gibt es denn da noch Erklärungsbedarf?
Weil ich das Gefühl habe, dass vieles durcheinander gerät. Sehr viele Menschen verwechseln Wetter und Klima. Das ist eigentlich nicht schwer auseinanderzuhalten, denn Wetter ist das tägliche Geschehen mit all seinen extremen Eigenschaften und mit manchmal auch ruhigen Verhältnissen. Klima ist das langzeitliche Mittel 30 Jahre lang um den ganzen Globus. 30 Jahre nehmen wir übrigens, weil die Demografen sagen, eine menschliche Generation dauert 30 Jahre. Wir passen das Klima also an uns an. Das ist auch in Ordnung, wenn man immer dieselben Datensätze miteinander vergleicht. Das Problem ist, Wetter ist etwas, was uns emotional ganz stark berührt und angeht. Denn wir fühlen es, wir spüren es, wir erleben es.
Aber Klima doch auch. Da sind doch auch Begriffe, die uns auffühlen. So ein Begriff wie die Klimakatastrophe, Klimawandel. Das ist doch etwas, wo eigentlich bei jedem sich auch die Nackenhaare aufstellen müsste und man auch reagiert. Genau wie beim Thema Wetter.
Ganz genau, aber da liegt das Problem. Während wir Wetter fühlen können, ist Klima Statistik. Und für Statistik haben wir keine Sinnesorgane und das fühlen wir nicht. Und weil das so ist, genau weil das so ist, weil wir nicht fühlen können, dass die Temperatur in 100 Jahren über den Globus gemittelt 0,8 Grad gestiegen ist. Wie soll ich das fühlen, wenn ich hier vor Ort bin und auch nicht 100 Jahre lang da gestanden habe?
Aber woanders merkt man doch den Klimawandel, vielleicht in anderen Regionen auf diesem Planeten.
Kommen wir gleich zu. Ich will nur auf die Stelle kommen mit dem Wort Klimakatastrophe. Das ist für mich nämlich so das Unglücklichste, was man machen kann. Sich nämlich Angst machen mit einem extremen Begriff. Wenn jemand Angst hat, dann ist man normalerweise nicht mehr motiviert zu handeln. Dann sagt man, oh Gott, wie schrecklich. Oder die andere Fraktion sagt dann gerne, das glaube ich alles gar nicht. Und was wir im Moment in der öffentlichen Klimadebatte erleben, ist die eine Seite, die medial verkauft wird. Das ist die Apokalypse, die Klimakatastrophe und wir gehen alle unter. Und die andere Seite, das ist die skeptische Seite. Leider oft auch besetzt mit Menschen, die gar nicht so komplex die Zusammenhänge verstehen, aber dann gleichzeitig stark und lautstark erklären, nur die Sonne macht das Klima. Beides ist extrem. Beides, wie so oft in einer Diskussion, führt nicht weiter, wenn man nicht bereit ist zu sagen, an allen Seiten ist was dran. Wie so oft ist die Mitte der Ansicht eine vernünftige. Und da ist es doch klar, Klimawandel ist doch auf unserem Planeten nichts Neues. Das haben wir immer schon erlebt. Aber dieser Klimawandel, der jetzt stattfindet, geht schneller als die früheren, soweit wir das wissenschaftlich wissen. Und genau dieser Unterschied ist der entscheidende, weil nämlich die Natur und der Mensch zusammenwirken. Diese 33 Milliarden Tonnen Kohlendioxid, die wir jedes Jahr zusätzlich in die Atmosphäre entlassen. Ein wichtiger Satz, Kohlendioxid ist ein wirklich gutes Gas. Ohne Kohlendioxid keine Photosynthese durch die Pflanze, kein Sauerstoff für uns. Aber dieses zusätzliche Kohlendioxid, diese 33 Milliarden Tonnen stark steigend, die erwärmen unsere Klimaverhältnisse und verändern darüber, über diesen Vorgang wiederum das Wetter. Also wir spielen mit in diesem Spiel, wo die Natur auch dran beteiligt ist. Und das einzusehen, das zu verstehen und dann ein vernünftiges Handeln zu generieren, was wir weltweit tun müssen, was wirklich nicht leicht ist. Denn wir haben unsere Brille auf, eine andere Nation, China, Indien oder vielleicht auch der Grönländer, hat seinen Blickwinkel.
Eine andere.
Und
also es gibt
zusammenzubringen ist schwer.
Gibt genug Bedarf aufzuklären. Wir setzen gleich an und wir hören uns nach den Nachrichten gleich wieder. Sven Plöger, du bist mein Gast des Tages.
So machen wir das.
Ja, und wir haben eben schon drüber gesprochen, Sven, du schreibst es auch in deinem Buch. Klar, das Klima auf unserem Planeten hat sich schon immer geändert, aber die Veränderungen, das hast du gerade nochmal deutlich gemacht, die passieren global gesehen einfach schneller als zuvor, als in den vergangenen Millionen Jahren. Woher weiß man denn? Was sind die Grundlagen für solche Ergebnisse und Erkenntnisse?
Ja, Bärbel, ich sag dir nochmal schönen guten Morgen, weil wir jetzt ein paar Minuten nicht geredet haben. Und in der Tat, es ist so, was macht man? Man nimmt beispielsweise Eisbohrkerne und schaut in die Vergangenheit. Also man kann in der Antarktis zum Beispiel mit einem entsprechend geeigneten Bohrer, also nicht so handelsübliche, sondern ein bisschen geeignetere Bohrer, bis zu 3 Kilometer tief ins Eis buddeln und weiß dann relativ gut Bescheid, wie die Verhältnisse der letzten 900.000 bis 1 Million Jahre so gewesen sind. Und man kann dann die Veränderung an verschiedenen Stellen, es gibt zum Beispiel in Tschuktschen, das ist im nordöstlichen Russland, klingt fein, Tschuktschen, da gibt es den berühmten See Elgügügün, den Elgügügün in Tschuktschen. Und dort kann man auch wunderbar das arktische Klima verfolgen, indem man wirklich hingeht und dieses sehr saubere Wasser und diesen Schlamm, der in den Randbereichen dieses Sees sich befindet, ausbuddelt und dann dort analysiert, wie ist die Vergangenheit gewesen. Und wenn man es global betrachtet, das ist immer ganz wichtig, man darf nicht einzelne Regionen rausgreifen, also zum Beispiel hat Grönland schon viel, viel flottere Veränderungen gehabt. Die Sahara war vor 6000 Jahren eine zumindest teilweise grüne Savanne, ist jetzt ja bekanntermaßen eine Wüste. Die Veränderungen sind sehr schnell passiert. Aber wenn wir das Klima, das globale Klima betrachten wollen, müssen wir natürlich alles zusammennehmen, alle Veränderungen gleichzeitig. Und solche Rückblicke erlauben uns zu sagen, jetzt geht es einfach schneller. Und deswegen kommt neben der Natur, die damit natürlich nicht aufhört, das Klima zu verändern, das ist nichts Neues, kommt eben die menschliche Einwirkung dazu.
Und jetzt muss man nochmal sagen, wenn du all diese Daten jetzt für uns nochmal nennst, dann ist es auch ganz wichtig, als Meteorologe schaust du natürlich Klima-Wetterveränderungen dir dann an Klimaveränderungen. Aber welche Rolle, das taucht in deinem Buch auch auf, du wirfst auch einen Blick auf die Ozeane. Welche Rolle spielen denn beim Klimawandel die Ozeane?
Eine riesige. Man darf nie vergessen, unser Planet besteht ja allein, wenn man die Oberfläche betrachtet, nur zu 29% aus Land und zu 71% aus Wasseroberfläche. Und wir Menschen gucken das Ganze natürlich eher vom Land aus an, weil wir ja vorwiegend Landlebewesen sind. Aber der Ozean, dort tut sich eine Menge. Für uns zum Beispiel spielt ja der berühmte Golfstrom eine riesige Rolle, der zwar letztendlich das, was bei uns ankommt, begrifflich Nordatlantikstrom heißt, aber weil er landläufig bekannt ist als Golfstrom, er fängt auch als Golfstrom an, geht dann in den Nordatlantikstrom über, sage ich jetzt einfach mal umgangssprachlich Golfstrom. Und dieser Golfstrom, der führt dazu, dass wir eigentlich Klimaverhältnisse haben, die unseren Breiten eigentlich gar nicht entsprechen. Also wir müssen mal nach Neufundland gehen und wenn man in Neufundland guckt, wie da die Verhältnisse sind, das wäre ohne Golfstrom bei uns genauso. Dann hätten wir im Juli nicht eine Mitteltemperatur von 18 Grad, sondern eine von 10. Und im Januar nicht eine von 0, sondern eine von minus 15. Und diese Differenz macht der Golfstrom. Und jetzt kommt etwas ganz Lustiges. Und das sind Rückkopplungsprozesse im Klimasystem. Und die sind nicht so ganz leicht auch zu prognostizieren. Stell dir mal Folgendes vor. Die Erde erwärmt sich global weiter, drastisch. Die polaren Regionen besonders intensiv, weil dort das Eis schmilzt. Wenn Eis verschwindet, kommt ja eine dunklere Fläche zum Vorschein. Dunklere Flächen werden aber weiter und stärker und intensiver erhitzt als hellere Flächen. Können wir wunderschön im Sommer am Auto austesten. Lege deine Hand auf ein schwarzes und auf ein weißes Auto und beim schwarzen machst du oha und beim weißen denkst du, ist ja ganz schön kühl. Das heißt also, wenn es dann schon weniger Eis gibt, wird es schneller warm. Wenn also das Eis schmilzt, dann gelangt Süßwasser zum Beispiel im Atlantik, wo der Golfstrom ist, auf Salzwasser. Wieso funktioniert ein Golfstrom? Weil das warme Wasser an der Oberfläche zu uns geführt wird aus dem Golf von Mexiko, weil aber unten natürlich kaltes, salzhaltiges, schweres Wasser wieder zurückgeführt werden muss. Sonst wäre ja irgendwann bei uns immer mehr Wasser und bei denen gar keins mehr. Sowas geht nicht. Also ist eine geschlossene Zirkulation. Und diese Zirkulation zwingt natürlich das Wasser irgendwo zwischen Island, Grönland und Skandinavien ist das der Fall, nach unten zu sinken. Aber wenn jetzt dort immer mehr Süßwasser auf das Salzwasser kommt, Süßwasser ist leichter, dann ist das ja überhaupt nicht motiviert abzusinken. Das heißt, durch die globale Erwärmung und das entstehende Süßwasser, was in den Atlantik fließt, kann ich erzeugen, dass der Golfstrom schwächer wird, weil weniger Wasser nachgeführt werden muss, weil ja weniger absinkt. Und das Ergebnis eines solchen Szenarios nennt man negative Rückkopplung, denn dann haben wir plötzlich das Phänomen, dass es bei uns kühler würde, und zwar wegen der globalen Erwärmung. Und das sind diese komplexen Zusammenhänge, und dann könnten wir Winter haben zwischen November und April, gerne mit minus 20 Grad. Keine Sorge, das ist Theorie, das zeigt nur, was möglich ist. Die Wissenschaft sagt heute, dass dieser Effekt allenfalls geeignet ist, die Temperatur, den Temperaturanstieg etwas einzudämpfen bei uns, aber den nicht umzukehren. Trotzdem, das zeigt die Komplexität der Verhältnisse und die Bedeutung der Ozeane.
Und ansetzen muss man eben vielleicht auch nochmal, wo können wir denn als Menschen denn eben auch handeln, wenn einiges schief läuft? Also auf der einen Seite gibt es natürlich die Klimakonferenzen, die Klimagipfel mit den Politikern, aber vielleicht können wir gleich nochmal besprechen, was jeder Einzelne von uns eben auch tun kann. Denn darüber hast du in dem Buch Gute Aussichten für morgen, wie wir den Klimawandel bewältigen und die Energiewende schaffen können, natürlich auch nachgedacht. Als Diplom-Meteorologe hast du ein Buch geschrieben, Gute Aussichten für morgen heißt es, und wir haben eben über den Klimawandel gesprochen, auch dass der Mensch natürlich mit seinem Handel in Natur eingreift, dadurch passieren Prozesse beim Klima einfach schneller. Nun sind ja Menschen Gewohnheitstiere und all das, was der Mensch schon macht, wenn er in die Natur eingreift, ist ja nicht immer gut. Wo müssten wir denn anfangen, uns zu ändern?
Also ich bin jetzt mal ein bisschen fast ketzerisch. Seit 30 Jahren sagen wir uns im Grunde immer die gleichen Sätze. Wir sollen weniger Auto fahren, wir wollen nicht zum Brötchen holen mit dem Auto fahren und wir sollen darauf achten, dass wir einen Wasserkocher zum Wasserkochen benutzen und den Deckel auf den Topf tun und wir sollen den Kühlschrank nicht neben den Herd stellen und wir sollen und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Ratgeber, da steht all das drin und genau deine Frage ist korrekt. Tun wir das in der Masse so alle zusammen? Ich glaube, ein paar Idealisten tun das, ein paar vernünftig lebende Menschen tun das und achten drauf. Es gibt normal lebende Menschen wie mich auch. Ich mache das oft, aber nicht immer. Also manchmal lebt man auch ganz anders, als man vielleicht sollte. Man ist ein normaler Mensch und viele Menschen interessieren sich überhaupt noch nicht mal für das Thema. Und ich finde, man kann es auch niemandem vorwerfen. Aber was müssen wir denn jetzt tun? Für mich ist ein anderer Punkt wirklich global entscheidend. Und ich will das mal kurz als 1,5 Minuten rausarbeiten. Was passiert im Moment an unseren Tanksäulen? Wir sehen die Spritpreise in astronomische Höhen fliegen. Das sehen wir zwar immer. Also vor 20 Jahren haben wir auch gesagt, boah, ist das teuer. Und heute sagen wir, ist das teuer. Und ich versichere dir, in ein paar Jahren wird man sich sehnen nach den Billigpreisen von Anfang 2012. Also es wird einfach weiter steigen, weil logischerweise auch immer weniger da ist. Wir brauchen vom Öl beispielsweise jeden Tag 14 Milliarden Liter. Also, das ist ein endlicher Stoff und insofern ist, auch wenn wir nicht wissen,
wann
das Öl alle ist.
Werden die Preise noch steigen? Das ist uns allen klar.
So, aber was muss denn jetzt die Reaktion daraufhin sein? Ich muss doch wegkommen davon, dass ich 90% meiner Energie, die ich weltweit erzeuge, fossil erzeuge, von meinen endlichen Energieträgern. Und ich weiß, dass diese Energieträger immer teurer werden und dass ich sie gar nicht mehr werde dauerhaft bezahlen können.
Also, wem sollen wir unsere Aufmerksamkeit schenken denn dann?
Unsere Aufmerksamkeit sollen wir der Sonne schenken, sollen wir dem Wind schenken, sollen wir schenken der regenerativen Energie. Die Sonne liefert uns 6000 Mal so viel Energie, wie wir haben. Aber was müssen wir erreichen? Wir sprechen schon von der Energiewende, es geht auch ein bisschen los, aber wir brauchen viel mehr. Für mich ist der entscheidende Punkt dieses internationale Bewusstsein. Jetzt gibt es, du hast es eben selber gesagt, die Klimakonferenzen. Da treffen sich viele und am Ende gehen sie wieder nach Hause und sagen, wir haben nicht viel erreicht. Und das geht seit Jahren so und ich mutmaße, das geht auch so weiter. Woran liegt das? Das liegt an Folgendem. Da treffen sich die Industrieländer und die Ankerländer. Da sagen die Ankerländer zu den Industrieländern, eure ganze Entwicklung hat so viel Emissionen in die Atmosphäre eingetragen, dass wir jetzt doch bitte schön auch dürfen. Ihr könnt uns das doch nicht verbieten. Diese Ankerländer haben recht. Umgekehrt sagen die Industrieländer zu den Ankerländern, euer Wachstum ist so gewaltig, China, Indien, Brasilien, ist so gewaltig, dass eure Emissionen all das, was wir tun, konterkarieren und wir deswegen am Ende nichts gewinnen, selbst wenn wir alles abschalten. Die haben auch recht. Das Ärgerliche ist, wenn alle recht haben und sich gegenüberstehen, sagt immer der eine zum anderen, wenn du anfängst, dann mache ich anschließend auch.
Aber so, wie kannst du denn dann noch optimistisch sein in deinem Buch und trotzdem sagen, wir schaffen die Energiewende?
Weil ich Rheinländer bin und weil ich es einfach nicht ertragen kann, wir Rheinländer, wir sagen, hätten wir immer Jod gegangen, ja? Und jetzt stelle ich mir doch Folgendes vor, wenn bei diesen Konferenzen immer dasselbe passiert, die Menschheit wird weiter wachsen, irgendwann kommt die große Erkenntnis, ja, wenn wir Industrieländer früher angefangen haben zu emittieren, dürfen wir auch früher aufhören. Das heißt, heißt, wir müssen jetzt wirklich stark sinken, das müssen wir tatsächlich wollen und irgendwann wird uns die Notwendigkeit einholen durch bestimmte Ereignisse in der Atmosphäre. Das heißt, wir müssen jetzt wollen, wir müssen begreifen, dass es losgehen muss.
Aber wir sind doch schon auf dem Weg, Hybridauto, Elektroauto, wir kommen doch langsam weg. Okay, Atomstrom ist immer noch günstiger als Energie aus Sonne und aus Wind, aber wir haben das Tempolimit fast überall. Also es ist doch so, es passiert doch etwas.
Es passiert etwas, das ist ja auch gut und wir müssen dem auch Zeit lassen. Wir müssen nur den Entwicklungsländern, den Ankerländern vermitteln, ihr dürft noch so lange in der Emission steigen, bis Industrieländer und ihr euch getroffen habt und dann müssen wir auch gemeinsam runter. Dann kann man nämlich auch Kompromisse machen. Wenn immer nur der eine sagt, du musst das machen und erst dann tue ich etwas, dann werden wir nicht weiterkommen. Und für mich ist ein Kompromiss zum Beispiel dieser und dann gehen alle gemeinsam runter. Und eine wichtige Erkenntnis, diese Prozesse werden Zeit beanspruchen. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass man abends das Licht ausschaltet und am nächsten Tag die Welt neu ist und alles ist gut.
Das was man natürlich machen soll, das Licht ausschalten. Ne?
Ja, aber nicht.
Das wollen wir nicht, dass jemand denkt, aha, das Licht anlassen und so. Ja. Es gibt nämlich wieder Ende des Monats hier eine große Aktion. Muss ich gleich mal googeln, an welchem Tag das ist, wo wir alle hier für eine Stunde das Licht ausschalten. Ja. Aber ganz wichtig.
Aber Bärbel, jetzt hast du mich aber ganz schön wieder zurückgeholt von der großen Welt in das kleine Licht. Und das ist auch richtig. Natürlich Licht ausmachen, sparen, Effizienz umgehen, effizient mit der Energie umgehen ist natürlich wichtig. Aber dieses Gesamtkonzept wirklich gemeinsam anzufangen und zwar richtig. Das ist das Signal, was wir jetzt haben müssen. Denn sonst wird nachher am Ende uns dieses Thema einfach überrollen. Dann werden wir nur noch die Reagierenden sein und wir müssen agieren. Und das müssen wir begreifen und das müssen wir zunehmend schnell begreifen.
Und das passt eigentlich nicht zu uns. Also wir wollen lieber reagieren. Ja. Und wir wollen auch die nächste Generation mitnehmen. Das machst du nämlich schon in den Schulen. Und wie du das machst, erklärst du mir gleich. So, man freut sich doch immer, wenn der Gast des Tages auch die aktuelle Musik gerade mag, die wir spielen. Das freut mich, Sven.
Ja, das ist mein absolutes Lieblingslied, neben Kim Wilds Cambodia, was aber schon ein bisschen älter ist.
Ach nee, gut, dass du das nochmal erwähnst. So, wir wissen ja, du bist der absolute Wolkengucker, Wolkenfan. Was ist denn für dich so faszinierend an diesen Luftmassen von Schäfchen, Wölkchen bis hin zu Cumulonimbus, Gewitterwolken, wenn die sich so am Himmel tummeln?
Ja, das ist diese Verschiedenheit. Also der Himmel sieht jeden Tag anders aus. Was es an Wolken alles gibt, ich bin so glücklich, dass ich kein Sahara-Bewohner geworden bin. Denn da ist ja im Wesentlichen blauer Himmel. Und bei uns haben wir die Jahreszeiten, haben dann ganz unterschiedliche Wolkenformen und die berühmten konvektiven Wolkenformen. Also die Wolken, die in die Höhe schnellen, weil unten die Wärme kommt oder oben die Kälte kommt. Beides funktioniert. Der Temperaturunterschied zwischen unten und oben ist immer wichtig. Dann saust die Wolke in die Höhe und der Cumulonimbus capillatus incus, wir haben ja eben schon mal
geübt.
Vor 10, 12 Minuten gemeinsam geübt, der Cumulonimbus capillatus incus. Cumulonimbus, also Cumulo ist die Haufenwolke, Nimbus, dass es regnen kann, capillatus, diese haarigen Fasern am Rand, weil die Wolke im oberen Teil aus Eis besteht und incus, der Amboss, die Ambossform. Die Wolke schießt in die Höhe und kann dann aber über die Tropopause nicht mehr drüber. Die Tropopause, das ist eine Schicht in etwa 12 Kilometer Höhe bei uns, da endet das Wetter und wenn die Wolke von unten immer nachdrückt, aber oben nicht weiter hoch kann, dann muss sie auseinander und dann gibt es eben diese Ambossform und das ist natürlich die faszinierendste Wolke.
Das heißt, da endet das Wetter. Dahinter ist dann kein Wetter mehr.
Darüber ist eigentlich kein Wettergeschehen mehr in dem Sinne, welches wir kennen. Denn darüber nimmt die Temperatur mit der Höhe nicht mehr ab. Achtung, jetzt kommt ein bisschen sonntags morgens Thermodramatik, also Thermodynamik.
Okay, warte, ich setze mich aufrecht hin. Okay. Muss ich mitrechnen? Nein.
Concentration, ja, nimm mal Zettel und Stift und schreib mal Integralzeichen.
Habe ich doch alles schon heute Morgen ausgerechnet.
Ach, dann bist du ja durch. Ja, also. Genau, aber trotzdem, wenn vielleicht ganz kurz, wenn die Temperatur mit der Höhe abnimmt und dann kommt wärmere Luft von unten, dann ist die gerne mal wärmer als die kältere Luft in der Umgebung. Wärmer ist leichter, geht weiter nach oben. Ab der Tropopause geht die Temperatur mit der Höhe nicht mehr zurück. Ein ausgelenktes Teilchen, was kälter wird, ist dann aber kälter als die Umgebung, ist schwerer und fällt zurück. Das heißt, weil dort eine sogenannte Isothermie ist, geht es nicht weiter hoch. Also in 12 Kilometer mit der Tropopause ist mit Wolken fertig. Also es gibt noch ein paar außergewöhnliche Wolken,
die
in der Stratosphäre stattfinden können. Das sind aber keine, die von unten kommen. Das ist eine etwas andere Generierung der Wolke. Aber diese klassischen Wolken, wie wir sie kennen, die enden dort. und deswegen breitet die sich aus. Sieht natürlich unten total faszinierend aus, wenn es dann dunkel ist, wenn es gewittert, wenn es schüttet, wenn es stürmt.
Da kommt deine Leidenschaft.
Da ist ja was los. Ne?
Aber ja, wenn ich jetzt auf so einer Löwenzahnwiese jetzt im Frühling liege und schaue mir die Wolken an, die nicht höher können und sich dann so ein bisschen breiter ziehen, wie du mir ja gerade gesagt hast, wie schnell sind die denn da oben?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt vom Wind ab. Es gibt sogar richtig windstille Tage. Da kann es selbst da oben dazu kommen, dass die fast gar nicht bewegt ist. Wenn du bei einem solchen Amboss in der Höhe von so einer entfernt seienden Gewitterwolke, weil du ja noch in der Wiese liegst und dir sagst, mir soll nichts passieren, also gehst du weg, wenn die näher kommt, aber wenn sie weit weg ist und du siehst, dass dieser Amboss in eine Richtung verzerrt ist, also in eine Richtung will, dann weißt du, da oben ist relativ viel Wind. Und die Windgeschwindigkeiten in der Höhe, wo ja auch unsere Flugzeuge fliegen, unsere Jets, wenn wir verreisen, dann sind wir ja gern 10 Kilometer hoch, da kann das mal 180, 190 Knoten werden. Also Knoten ist immer Seemeile pro Stunde und man muss mal 2 minus 10% nehmen. Mach mal 200 mal 2 minus 10%, dann ist das 360. Also es geht da oben mühelos über 300 Kilometer pro Stunde und insofern, wenn das so ist, dann sind die Wolken schon sehr verzerrt optisch.
Und wenn wir jetzt nochmal die Nachrichten jetzt des Wochenendes anschauen, dann war ja gerade in Amerika wieder einiges los. Das scheint ja sowieso eine Region zu sein, in der einfach wettermäßig ganz viel passiert. Also es gab eine Reihe von verheerenden Tornados in, ich glaube, 5 US-Bundesstaaten war es das, mit leider auch ganz vielen Toten. Das ist dann natürlich etwas, wo ihr als Meteorologen auch nochmal ein ganz genaues Auge drauf werft. Ja?
Ja, und das ist ein ganz anderes Auge natürlich als das, was mit der Freude am Wettergeschehen zusammenhängt, sondern hier geht es ganz klar um Warnungen. Es geht darum, präzise Warnungen zu machen für die Bevölkerung. Das ist ein ganz ernsthaftes Thema, da ist dann alles Lustige mal weg und da geht es einfach darum, wie kann ich gut und sachlich richtig und schnell und zeitnah informieren. In den USA, diese Tornados, die können deswegen so kräftig werden, weil die USA keine Alpen haben. Das klingt im ersten Moment komisch, aber die Alpen sind ein Gebirge, was bei uns in Europa verhindert, dass ganz heiße Luft aus Süden mit ganz kalter Luft aus Norden zusammenprallen kann.
So eine
weil die
Art
Alpen
Wellen,
dieses Gefüge. Genau, exakt. Das Gefüge wird gestört. Es gibt dann föhnige Verhältnisse und die verändern bestimmte Vorgänge in der Atmosphäre. In den USA fehlt das und deswegen können diese Luftmassen zusammenprallen. Ganz heiß und feucht mit ganz kalt und trocken. Und wenn du unten schwülheiß und feucht hast, es ging jetzt bis fast 30 Grad schon hoch in den südwestlichen Staaten, also ein bisschen, in den südöstlichen Staaten der USA, also ein bisschen nordwestlich von Florida. In diesen Staaten ging es bis 30 Grad hoch und dann kam Luft mit Temperaturen unter 10 Grad. Das prallte zusammen. Oben kalt, trocken, unten warm, feucht. Dann die Drehbewegungen drin, weil die Richtungen verschiedene sind, aus denen die Luftmassen kommen. Und bums, hat man eben so eine Tornado-Serie.
Und
das war jetzt richtig. Und das war jetzt für Anfang März natürlich wirklich schon auffällig früh. Der Mai ist so der Hauptmonat für die Tornados.
Also jetzt haben wir es registriert in den Nachrichten, natürlich eben auch dieses Ausmaß der Zerstörung. Und gerade mit diesen extremen Wetterbedingungen fallen natürlich auch viele Begriffe durcheinander. Da schaffen wir beide gleich mal ein bisschen Ordnung. Also du vor allen Dingen, das ist deine Aufgabe jetzt hier. Ne? Wir unterscheiden. Ich muss noch kurz meine Integralrechnung machen. Bis gleich, ja?
Ja, Volumenintegral.
Hab ich schon. So, jetzt muss ich mal hier kurz den Lippenstift wieder wegstellen, ja, weil Sven Plöger ist mein Gast des Tages, sitzt aber in München, aber du siehst hier, ich habe nochmal Lippenstift.
Ja, sieht sehr gut aus, Bärbe.
Wir haben gerade über den Klimawandel gesprochen und du hast sehr engagiert gesagt, wir sitzen da alle in einem Boot auf diesem Planeten, wenn es ums Klima geht. Und das heißt natürlich auch, wir müssen die Kinder, also die nächste Generation, mitnehmen. Und da ist es natürlich ganz praktisch, dass du Schirmherr des Schulprojektes bist, Kinder können Klima. Ganz kurz, was ist da wichtig?
Ganz feine Sache. Junge Kinder, also wirklich im Grundschulalter, die angeleitet von Theaterleuten, die lernen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber in der Form, dass sie ein Theaterstück daraus machen. Also immer wieder verschiedene Themen des Klimawandels aufgreifen, selber sich ein Theaterstück ausdenken, dann natürlich vor Schulen und auch teilweise größeren Kreisen das mal vorspielen. Eine großartige Sache und es führt einfach die nächste Generation. Das sind die Menschen, die noch viel länger da sind, als wir mutmaßlich. Und diese Kinder führt es spielerisch und nicht ideologisch an das Thema. Ich finde, hier gehört die Ideologie raus, die Sachlichkeit rein. Und,
also eine gute Sache.
Man anfangen.
Und wenn man jetzt einen HR3-Hörer haben, der vielleicht auch genauso alt ist, wie du damals warst, als du Lust hattest, dich mit dem Wetter zu beschäftigen, ja, kann man jungen Leuten heute diesen Beruf empfehlen, Diplom-Meteorologe zu werden?
Kann man immer empfehlen. Also ich würde immer, ja, mein Satz ist immer der, wenn man zu etwas wirklich Lust hat, wenn man Spaß hat, dann kann man auch gut sein. Und wenn man gut ist, kann man auch das Ziel dort erreichen. Wenn man aber sagt, naja, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich werde mal Meteorologe, ist es vielleicht nicht der genialste Schritt. Also einfach wirklich auf den Bauch hören und das Interesse, was man vorher
aber
schon entwickelt hat.
Aber man muss auch gut sein in Mathe, oder?
Jetzt ja, mal das Studium ist ein bisschen, ja, das Studium ist ein bisschen fies. Es ist wirklich ein Studium für Mathematiker und für Physiker. Also wenn man jetzt völlig unbegabt ist, eine Gleichung zu lösen,
sollte man einen anderen Beruf dann doch wechseln.
Mal.
Also der Alltag, wenn wir dich vor der Wetterkarte sehen, hat nichts mit dem Studium
nein,
zu tun,
nein,
um das nochmal klar zu sagen.
Das
ja?
ist vollkommen korrekt.
So, nun habe ich von dir gehört, dass du heute Morgen schon die Koffer gepackt hast. Wo geht's denn morgen hin? Du reist ziemlich weit.
Ja, ganz weit weg nach Osten. Ich fliege nach Bangladesch zusammen mit Brot für die Welt und wir werden uns da Klimaprojekte angucken in der kommenden Woche. Und ich bin, muss ich sagen, sehr neugierig auf ein Land, was ich noch nicht kenne, aber ein Land, was sehr von diesem Klimawandel betroffen ist und auch in Zukunft betroffen sein wird. Also manchmal ist unser deutscher Tellerrand wirklich auch zu überschreiten, indem wir sagen, wir müssen mal gucken, was andere Länder auf der Welt erleben. Bangladesch, ein Land so groß wie oder so klein, muss man sagen, wie Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zusammen. Dieses Land hat aber 150 Millionen Einwohner, doppelt so viel praktisch wie Deutschland. Die Hauptstadt Dhaka hat 30 Millionen Einwohner. Ich weiß auch noch nicht, wie es mir da übermorgen früh geht, wenn ich ankomme. Und der Landeshaushalt hat einen Umfang von dem der Stadt Hamburg. Also
sag mal, du bist ja schon perfekt vorbereitet hier.
Ja,
ja, so,
vorbereitet,
ich glaube, man kann dich nachts wecken und du weißt
ja,
zu jedem Thema Bescheid. Das ist ja unglaublich.
Nachts,
oder hast du einen Spickzettel vor dir? Das ist ja
Nein, ich habe keinen Spickzettel. Aber ich muss sagen, wenn man mich nachts weckt, fange ich automatisch an, Cumulonimbus capillatus irgendwo zu sagen. Also da sage ich dann nichts über Bangladesch.
Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben wie Kuh und Mu. Kuh, Mu.
Sehr gut. Sehr gut. Das klingt kompetent.
Mädchentrick hier. Sag mal, ich habe eben gesagt, du hast einen Gleitschirmflugschein, aber das ist, glaube ich, falsch. Ich weiß, mein Bruder hat einen Ultraleitflugschein, aber heißt es nicht beim Gleitschirm, heißt es da auch Flugschein?
Ja, es heißt Brevet. Also ich habe das in der Schweiz gemacht und die Schweizer Brevet. Verwenden gern französische Worte und deswegen ist es mein Gleitschirmbrevet.
Aber das ist genau. Segelflugschein hast du auch. Also du bist gerne den Wolken, die du ja so liebst, dann auch nah in deinen Hobbys.
Ja, das ist alles irgendwie so zusammen. Ich war so fasziniert schon als Kind vom Segelfliegen. Meine Eltern haben damals gesagt, ja, wenn du Segelfliegen willst, musst du halt bezahlen. Und das war ein bisschen der Konflikt. Und ich habe jahrelang Zeitungen ausgetragen wie ein Blöder und habe alles Geld zurückgelegt und konnte dann anfangen mit dem Segelflug. Habe 1989 meinen Schein gemacht, bin viel durch die Gegend geflogen, habe dann 1999 meinen Gleitschirmflug Brevet gemacht. Und das sind tolle Erlebnisse.
Aber du weißt schon immer, was du willst. Du bist dann da auch so zielstrebig. Gibt es auch mal was, also du wusstest, du willst was mit Wetter machen, du wusstest, du willst diesen Schein machen, trägst die Zeitung aus. Gibt es auch etwas, wo du vielleicht mal unsicher bist?
Ganz viele Sachen bin ich unsicher. Aber ich zögere bei allen möglichen Sachen. Ich muss immer erstmal, also ich kann abwarten. Also wenn ich unsicher bin, mache ich erstmal gar nichts und lasse es auf mich zukommen, bis ich so eine Kombination aus, ich habe es verstanden und mein Bauch sagt, du sollst es machen oder nicht machen.
Aber dein Bauch hat gesagt, ja, ich komme hier heute in die Sendung. Ne? Das fand ich schon mal sehr gut.
Mein Bauch ist ja auch groß und umfangreich, aber das hast du ja vorhin nicht bestätigt, aber der hat gesagt,
nein.
Ja, Bärbel, dann auf jeden Fall kommen. Ja, so war das.
So, lieber Sven, unsere Zeit ist jetzt leider schon fast zu Ende. Ich wünsche dir...
Schade, ich wollte noch von meinem schönen Gleitschirmflug erzählen.
Oh.
Wenn du auf 4000, muss nur diesen Satz noch loswerden, 4000 Meter hoch über der Marmolata in den Dolomiten und dann hast du über dir 20, 25 Quadratmeter Stoff, guckst runter, 3000 Meter in die Tiefe. Mm. Es ist faszinierend und der Blick auf das kleine...
Und dann
kleine,
denkst du nicht an Heiner Geißler und alle, die so schlimme Unfälle hatten mit so Flügen.
Nein,
du denkst dann nur
positiv
an das Schöne.
Denken. Also so wie bei meinem Buch, gut denken, weil sonst ist es anstrengend und dann ist man sehr schnell besorgt und dann passiert vielleicht was. Respektvoll, nicht Angst haben, respektvoll mit der Natur umgehen und wissen, an den Tagen, wo die Bedingungen so sind, dass ich da nicht hingehöre, auch nicht dorthin gehen in die Luft. Wenn man das beherzigt, ist die Chance gut. Garantieren kann man für nichts, aber das kann ich auch nicht. Wenn ich jetzt gleich hier aus dem Studio gehe, kann ich gegen irgendeine Wand laufen.
Alles wird gut sein. Du kommst gesund zurück aus Bangladesch und auch gesund hin. Und wenn ich jemals so einen Gleitflug wagen würde, dann
hängst du dich bei mir dran.
Nur mit dir, lieber Sven.
Werbe, wir beide durch die Lüfte, ein
ja,
Traum.
Pass auf dich auf, ne?
Ja, da mach ich.
Du Kölsche Junge, ne? Kann man das ja, eigentlich da sagen zu einem Bonner Junge, ne?
Ja, ja, da, ja, das geht, weil ich habe ja in Köln studiert, dann
ja,
lang,
ne? Dann sag ich mal schön, ne?
Ja, tschö, Bärbel.
Tschö, bring das Wetter wieder mit dann für uns, ne?
Ja, klar, pass schön warm wurde dann irgendwann.
Ja, tschö. Jetzt mal raus aus der Leitung, ne?
Ja, tschö. Weg, ich bin weg. Tschüss.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3